Boah, ey, mir wird schlecht. Ich kann nicht mehr.
Ich find's auch nicht so geil. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass man irgendwann nach der Kutsche das Auto erfunden hat.
Ne? Ja, oder vielleicht mal Stoßdämpfer oder irgendwas, ey. Einfach so eine Federung wäre ganz gut, ey. Du merkst ja jedes Kieselsteinchen hier und die Pferde stinken so.
Vor allen Dingen, die Erfindung ist so schlecht. Du guckst, wenn du in der Kutsche sitzt, auf dem Pferdearsch und die scheißen beim Laufen. Man hat eindeutig nicht den besten Blick, wenn man hier in so einer Kutsche sitzt.
Boah, ey. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, ob das die beste Idee war, dass Thomas jetzt hier unsere Urlaubsziele aussucht.
Schmidti Reisen ist jetzt schon glatt durchgeführt.
Er ist jetzt nicht der große Urlaubsexperte. Normalerweise ruft er eine Woche vorher an und sagt, wo kann man in Urlaub fahren und so. Und jetzt hat er ein riesen Gewese darum gemacht. Und ich weiß nicht mal, wo wir sind. Das wird auch immer merkwürdigere Landschaft. Wie das hier aussieht. Das ist ja schön, aber das ist doch jetzt kein Urlaubsland in dem Sinne jetzt. Wo sind wir denn?
Hallo. Freunde, hallo Befleckte, hallo Joko, Joko ist gar nicht.
Bist du das, Schmidti?
Hallo Klaas, hallo Jakob.
Was soll die Scheiße hier?
Willkommen.
Jakob, guck dich mal an, wie du aussiehst.
Wo sind meine Sachen?
Na, du hast so einen Lumpen um die Hüfte.
Du siehst aus wie ein Opa, ey.
Warum habe ich denn sowas an?
Ja, du bist ein Bettler.
Wenn ich mich unglücklich bewege, hängt mein Glied raus. Was soll denn das?
Ja.
Warum haben Bettler keine Unterhose? Warum bin ich überhaupt ein Bettler? Was soll das? Das ist doch kein Urlaub.
Boah, guck mal, wie ich aussehe.
Warum sieht Klaas so geil aus? Das ist scheiße.
Ich sehe aus wie so ein Krieger.
Ja, du hast auch eine richtig geile Axt da.
Ey, Schmidt, also ich meine, ich finde das alles geil, ne, weil ich irgendwie so...
Also, wo ist denn meine Axt? Also, ich habe hier einen Stock.
Ja, du
ich
bist halt Stock. Auch ein Bettler. Also, ich will
Schmidt,
euch
jetzt erstmal...
Wo sind
wir?
Ja, erstmal herzlich willkommen zu eurem Sommerurlaub 2022 hier in Elden Ring.
Oh, ne, Schmidt, ich hab keinen Bock drauf. Das ist mir zu gefährlich. Das ist mir auch zu gefährlich.
Ihr wolltet was erleben, ihr könnt euch auch
mal... Ich will überhaupt nichts erleben.
Wir wollen nie was erleben.
Wir wollen ans Buffet.
Ihr seid Befleckte und wir haben einen Auftrag.
Oh, Alter, kann man zwischenspeichern? Kann
hier
ich nach Hause?
Hier stinkt's.
Was stinkt denn hier?
Ja, weiß ich ja auch nicht, aber hier stinkt's halt.
Ey, Thomas, ich finde, das hättest du uns vorher sagen müssen. Ich finde das nicht gut. Ich habe wirklich Angst hier. Ich kann überhaupt nicht, ich kann meine Steuerung nicht.
Du hast eine Axt! Jetzt halt meine Ball flach.
Ich weiß nicht mal, wie man die hochmacht.
Mit R1 oder R2 kannst du hauen?
Was R2, R1, Alter? Laber mich nicht voll.
Wo ist das denn am Körper?
Also auch ich erkläre euch erstmal, wo wir landen müssen.
Ja.
Also, was ihr jetzt hier vor euch seht, ist die Ortschaft Limgrave. Unser Weg ist jetzt ganz einfach. Wie gesagt, wir müssen zum Erdenbaum, müssen da das Eldenbeast schlagen, um Eldenfürst zu werden.
Okay.
Das heißt, wir reiten jetzt erstmal durch Limgrave durch, passen das Liurna, das Seenland, gehen zur Akademie, treffen wir Renala, die Vollmondkönigin,
weiter nach Kelik.
Von dort gehen wir im Sterngeißel Radan, auf Leydel, die königliche Hauptstadt.
Das ganze Moment, wann gibt's Mittag? Wann kämpfen wir gegen das braune Händel oder wie das hieß?
Das braune Händel?
Das güldene Händel, oder
guck mal,
was?
Also zum mit deinem Essensfrage hier überall siehst du Büsche und da sind auch Beeren und die kannst du dir holen. Du kannst aber auch so ein bisschen Wild dir jagen.
Was ist denn das hier? Ist das ein Barolo? Kann ich den mal ausprobieren?
Probier's mal.
Boah, das ist lecker.
Das solltest du aber nicht zu viel...
Noch jetzt eine Flasche noch.
Nein. Das ist dein Lebensenergie.
Geldi. Komm, Ex, lass ihn trinken.
Oh, der schmeckt richtig gut.
Du hast all deine Lebensenergie weggesoffen.
Bitte? Also ja, das mache ich ab und zu mal, dass ich meine Lebensenergie wegsaufe. Aber was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun?
Oh Mann, ey. Guck mal, hier sind unsere Pferde, Sturmwind.
Ich lauf selber, ich will nicht auf dem Pferd.
Ich will auch kein eigenes. Kann ich bei dir mit auf dein Pferd schmieden? Ich will nicht selber reiten müssen. Ich weiß eh nicht, wo lang.
Ja, komm, steig auf, komm. Wie gesagt, durch Limgrave jetzt durch.
Ja.
Wir achten ein bisschen drauf, dass wir nicht zu viele Leute treffen auf dem Weg. Das kann böse ausgehen hier in Elden Ring.
Mhm. Aber guck mal, der da sieht doch sympathisch aus. Soll ich sie nicht mal nach dem Weg fragen?
Nee,
ich gehe jetzt hier kurz runter vom Weg. Ich bin höflicher. Guten Tag, werter Herr.
Wo ist Jakob?
Der ist tot.
Oh ja.
Er ist ein Idiot. Man fragt hier nicht einfach die Leute nach dem Weg, ne?
Wie, und dann hat er den umgebracht, weil er gefragt hat, wo der Weg ist?
Ja.
Hallihallo, da bin ich wieder, der junge Frühling.
Ja,
ich fühle mich voller Energie, als hätte ich...
Oh, jetzt ist er leider wieder tot, ihn hat von hinten was erschlagen.
Oh Mann, ey, sag mal.
Hallihallo, ich fühle mich voll...
Was ist, wenn ich das Glöckchen hier benutze?
Nee, mach das nicht, man hat sich...
Doch, da kommt gleich ein Kellner. Die Rechnung bitte.
Oh. Ja, also du hast die Imitator-Träne. Hallo, Klaas.
Hallo?
Oh, hallo. Was ist jetzt denn los?
Der sieht ja exakt so aus wie Klaas.
Oh.
Ja, das hat man gebraucht. Zwei Klaas.
Sie sind aber ein hübscher Mann.
Das kann ich nicht zurückgeben. I get lost in your eyes.
Kann man den einen tot hauen, Schmidti? Also einer reicht
ja,
wirklich.
Ihn mal tot.
Aua, ey, sag mal.
So,
ey, das hast du das gemacht?
Nee, Klaas, also bei aller Liebe, das halte ich nicht aus.
Das war doch herrlich.
Ne, einer ist echt genug. So, wo geht's jetzt hier zum Mittag?
Ich wusste gar nicht, wie ich aus dem Profil aussehe.
Oh Mann, Leute.
Ich habe ja richtig markantes Gesicht.
Das ist nicht dazu da, dass du dich selber lobst. Das ist für harte Kämpfe. Dann hast du einen Doppelgänger.
Ja, ja.
Und nicht zum Selbstlob.
Ich habe einen Doppelkinn. Was kann ich damit machen?
Ja.
Keine Ahnung.
Okay, also, eins tothauen.
Pass auf, ich merke schon, das wird nichts. Wir gehen jetzt direkt zum schwersten Gegner des Spiels, zu Malenia. Guck mal, da vorne kommt sie schon angerannt. Hm. Das ist Malenia.
Oh Gott, wie sieht die denn aus?
Ja, die ist ein bisschen schwierig, ne? Also die müssen wir irgendwie schlagen. Und das geht wie folgt. Wir rennen jetzt zu dritt auf sie zu.
Ja.
In der ersten Phase, ne, dürfen wir sie nie zur Ruhe kommen. Kriegsasche. Nein! Nein! Idioten. Kann ich euch jetzt mal erzählen, wie das...
Ja, aber warum will die denn unsere Argumente nicht hören?
Wir dürfen sie nie zur Ruhe kommen lassen. Bei dem Schwertwirbel, den sie macht, da holt sie sich Lebensenergie zurück. Drei Wirbel und finaler Schlag ist das. Erst
wenn wir nicht hinter diesem Buchsbaum da...
Wir schicken ihn vor. Er soll das mal vormachen.
Wir sagen so 3 zu 1 und dann laufen wir alle los, aber wir gehen hinter den Baum.
Ja, okay.
Und er läuft dann los.
Säule vermeiden. Obacht, seid ihr bereit?
Alles notiert. Ja, ich würde dann nach hinten dodgen.
Also wir machen das genau, ich mache das von der Seite. Und dann, wir zählen jetzt von 3 runter und dann rennen wir los und machen das
Dass
alles.
Wir wissen, wann wir angreifen. Okay. Das sind jetzt so unkontrollierte eine, diese also, andere, das. Ne?
Okay. Also seid ihr bereit?
Ja. 3, 2, 1. Ja!
Hallo, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Wir müssen kurz was klären direkt am Anfang, weil ich hier so ein kleines, nur so Gesprächsfetzen vorher mitbekommen habe zwischen Pfeife und Jakob. Und ich will nur wissen, ob die politische Ausrichtung unseres Podcasts sich verändert hat. Weil ich habe kurz gehört, dass ihr darüber geredet habt und ich meine gehört zu haben, dass du jetzt rechts bist.
Genau, ich bin jetzt rechts, ja.
Ach so.
Warum das?
Einfach mal was Neues ausprobieren.
Das ist ein pluralistischer Podcast hier, da kann man auch mal recht sein.
Also Konstantin hat mich gefragt, hat gesagt, da hat er recht. Und dann haben wir alle verstanden, der ist rechts.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin doch gar nicht rechts. Aber da habe ich überlegt, ja, warum eigentlich?
Ja.
Wieso denn nicht? Weißt du, du findest Gemeinschaft. Es ist sind viele Männer, mit denen man dann so sich über neue Baseballschläger austauschen kann.
Ja.
Und man kann so langweilige Zeitungen lesen zusammen und geht auf so Konzerte, wo echt beschissene Musik gespielt wird mit fragwürdigen Texten.
Ja.
Auf all sowas habe ich natürlich auch mal Bock.
Ja. So ist es, also ich wollte
warum nach Ibiza fliegen? Kann ich doch auch irgendwo nach Dessau und irgendwie verprügeln?
Zum Sommersonnenwendenfest oder so.
Genau.
Ich wollte es nur klären, dass die Leute also wissen,
das ist ein pluralistischer Podcast. Ich bin recht.
Zu tun haben, genau.
So ist es.
Also, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin Summer Breeze. Schön, dass wir alle da sind. Wir haben Thomas, der manchmal ja aus Spaß so hoch spricht, aber ich glaube, jetzt ist es eine körperliche Einschränkung. Denn er hat, also alles in seinem ganzen Körper ist so ein 2-3 Zentimeter, zumindest also im Torso, alles was normalerweise so im Torso, im oberen Brustbereich angesiedelt ist, ist jetzt so 2-3 Zentimeter hochgerutscht, weil er sich was eingeklemmt hat und dadurch kann er jetzt, also bestimmte Fähigkeiten hat er nicht mehr.
Das ist das Schlimme übrigens, dieser Podcast hat ganz, ganz schlimme Nebenwirkungen, denn du, Schmidti, hast gestern geschrieben, ich habe eine Rippenprellung und da habe ich auch gesagt, ach, da frage ich lieber im Podcast nach. Weißt du? Also
Da kam keine gute Reaktion auf.
Deswegen, Mensch, du hast eine Rippenbrennung. Mhm. Wie kam denn das? Was ist denn da los?
Also ich war auf dem Festival auf Tempelhof Sounds am Wochenende und da gab es so einen kleinen, nicht altersgerechten Partyunfall. Also mir ist jemand auf den Rücken gesprungen und dann...
Kennen wir den jemand?
Nö. Dann bin ich umgefallen und ich muss mich irgendwie auf das Knie von demjenigen abgestützt haben mit der Rippe. Mhm. Und das war erstmal, fand ich das unter Alkoholeinfluss gar nicht so schlimm, sondern eher witzig. Ei. Und dann in der Nacht kamen auf einmal Schmerzen und das ist jetzt seit Samstag. Mhm. Heute ist Mittwoch.
Aber bist du denn überhaupt sicher, dass es nicht gebrochen ist?
Nee, bin ich nicht. Aber was macht man dann? Also
ich hatte schon mal einen Rippenbruch.
Ja, aber was geht man zum Arzt und die gibt's in einen ein?
Nein, das ist so. Also was wirklich das Entscheidende ist, du musst ein Röntgen machen, um zu sehen, ob die gebrochen ist. Und da muss man halt schauen, ob die eventuell Gefahr läuft, das abgebrochene Stück der Rippe in irgendwelche inneren Organe reinzupieken.
Das darf nicht irgendwo drin was aufschlitzen.
Und was auch wichtig ist, Schmidti, du musst sehr hochdosiert, das ist kein Witz, das weiß ich von meinem Rippenbruch. Du musst hochdosiert Schmerzmittel nehmen, damit du nicht in eine sogenannte Schonatmung gerätst, wo du nicht mehr tief einatmest, weil wenn du das machst, ne, also nicht mehr tief genug einatmest, dann bildet sich Wasser in den Bronchien, in der Lunge und dann kriegst du eine Lungenentzündung. Und genau das ist mir nämlich passiert, weil ich wollte dann nicht so krasse Schmerzen nehmen, weil ich dachte, ich komme schon irgendwie zurecht, hab dann nicht mehr gut geatmet, hat noch eine Lungenentzündung oben drauf.
Aber kann man denn jetzt zum Beispiel rausfinden, wie schlimm es ist, wenn wir mal testen, was er noch kann.
Ja, können wir machen.
Also ich kann es abkürzen, ich kann nichts. Ich rolle wie Helge Schneider morgens aus dem Bett. Also weißt du, so seitlich so rausrollen und froh sein, dass das Bett einigermaßen hoch ist.
Sollen wir mal alle in jede Rippe pieken, um zu gucken, welche
betroffen ist? Nee, lass das mal. Ich würde
das anders machen, weil du...
Husten, ganz schlimm.
Husten ist ganz schlimm, aber was auch nicht so gut funktioniert, haben wir gestern beim Mittagessen schon festgestellt, wenn er lacht.
Oh.
Ja, da wäre jetzt meine ernste Bitte, verzeiht mir, ich werde nicht lachen können in dieser Folge. Also ja. Es wird einfach nicht möglich sein, dass ich lache, weil ich da...
Aber wir müssen dich ja wenigstens mal untersuchen können,
Schmidt. Nee, aber ich hab mir tatsächlich mir überlegt, wie kann man damit umgehen, dass er lacht oder so. Ich wollte nämlich eigentlich einen Zeitreisewitz erzählen, aber den fandest du ja nicht lustig, ne?
Der ist gut.
Naja. Ey, weißt du, wie man so eine mittelmäßige Sonnenbank nennt? Solalarium. Naja.
Bitte hör auf, bitte.
Ich höre auf jeden Fall.
Ihr einfach nicht lustig sein.
Wenn man
sein
mir will. Sagt, ich soll was nicht machen, dann mache ich das auch nicht mehr. Meine Frau zum Beispiel mal gesagt, ich würde die Kinder unfair behandeln. Ne? Ich weiß aber gar nicht, welches sie meint. Felix Melina oder das dumme Hässliche.
Ja, New Fips Asmussen is born.
Das Ding ist,
ich liebe es.
Normalerweise erzähle ich keine Witze, das mache ich normalerweise nicht. Das habe ich jetzt nur gemacht, um zu gucken, was er hat.
Warum macht ihr das? Jetzt hört auf.
Ich habe meinem Nachbar letztens einen Limonadenwitz erzählt. Aha. Fand er witzig.
Schmidti, du hast, glaube ich, die Rippe ist gebrochen, glaube ich. Du musst echt zum Arzt.
Woher weiß man das?
Ja, der muss Röntgen machen. Habe ich doch erklärt, du musst zum Arzt.
Oh, ja, du musst da hingehen.
Vielleicht können wir da nicht nach Köln fahren, das fände ich gut. Ja. Ja.
Man muss zum Arzt und manchmal haben die super praktische Tipps. Ne? Wenn dann zum Beispiel einer kommt, ey, Herr Doktor, immer wenn ich so und so mache, tut es weh. Und dann sagt der Doktor, ja, machen Sie doch nicht so und so.
Oh.
Ja, wenn ich hier drücke, tut es weh, wenn ich hier drücke, tut es weh, wenn ich hier drücke, tut es weh. Klarer Fall, Finger gebrochen.
Hör auf.
Ja, ein Arzt hat immer zu mir gesagt, ich soll aufhören zu onanieren.
Warum?
Und da habe ich auch gesagt, warum? Sagt er, ich kann sie ja so nicht untersuchen. Ne? Naja.
Ist dir einfach ein Fremder praktisch, der dich erkannt hat, hat er so Schmidti gerufen, ist dir auf den Rücken gesprungen?
Ja, so ungefähr.
Ernsthaft?
Ja.
Warum? Ist das was, wo man
das
auf der Hut sein muss?
Das machen Jugendliche so im Fernsehen, aber auf dem Festival. Da spricht
ist das, war das diese Wrestling-Subkultur, von der du mal berichtet hast?
Genau, dieses, dass man ringt.
Hat dich jemand zu Boden gerungen?
Ringende
Wer
Frauen.
Weiß, vielleicht, ja. Wer Kann weiß. Man,
sag mal, aber ihr wart da bei dem Festival Tempelhof Sounds, das ist also so ein Tages-, also so
drei Tage lang.
Ach so.
Ich war einen Tag.
Wir haben uns extra verteilt.
Da sind aber.
Damit die Menschen mehr von uns haben.
Ach so, das ist.
Es war wirklich so, ich war Sonntag, haben mich viele angesprochen. Ja, wir haben ja gestern schon Schmidti getroffen. Dann kam ich mir so vor, als wären wir so ein lebendes Baywatch-Sammelalbum. Das nur, wenn du an allen drei Tagen da warst, dann hast du sie alle. Dann habe ich auch behauptet, dass du am Freitag da warst, Klaas.
Ach so.
Also leider verpasst. Du bist der Glitzi, habe ich gesagt.
Ich bin also, genau, Stoffi.
Nee, es gibt Panini, das kannst du nicht wissen, gibt es so ganz besondere Fußballer und die haben dann so einen glitzernden Rand und ja, ganz selten.
Ich hatte ein normales Sticker-Album mit, was weiß ich, irgendwelchen Einhörnern und da gibt es auch Stoffis, das sind
genau,
also so welche.
Genau, Korkis so. Gibt es aus Kork und Riechis genau. Noch, die riechen nach Erdbeer.
Ja.
Aber 30 Jahre später nicht mehr, Spoiler. Die halten sich nicht gut. Ja, aber wir haben uns gut verteilt auf diesem Festival. Das ist ein sehr schönes Festival, ne? Direkt am alten Flughafen, Tempelhof, drei Bühnen, Florence and the Machine, The Strokes und Muse waren so verteilt über die drei Tage.
Also
wer sich
praktisch in seinem Körper mittlerweile auch gut verteilt hat, war P. Doherty, habe ich den Eindruck.
Stimmt, der war auch da. Den hast du gesehen?
Nee.
Der war Freitag, ne? Du warst ja Freitag da.
Ja, du warst ja Freitag.
Ich habe nur Bilder davon gesehen, weil da waren ja so die ganzen alten Helden. Ich habe so den Eindruck gehabt, also waren wahrscheinlich auch andere, aber die ich so in meine Bubble gespült bekommen habe von den Leuten, die da aufgetreten sind, das waren dann so Leute wie hier Julian Casablanca, Strokes waren da, ja. Florence and the Machine, dann, ja, was war das? Libertines waren es ja nicht, sondern es waren Doherty einfach.
Ach, das waren die echt Libertines?
Ja, ja. Sind die wieder zusammen?
Ja.
Hat nicht der andere Libertines, wie heißt der, Karl?
Berat?
Ja?
Ich weiß nicht.
Der hat doch mal weil er sauer war, auf P. Doherty eine Gegenband gegründet in Asien und es waren die Thai-Libertines.
Echt?
Ja, um den auszuschließen. Weil die hat noch so Stress immer. Ja, deswegen gab es sie ja nicht und dann gab es die Baby Shambles und dann, ja, ist Pete Doherty hat sich dann verwandelt in diesen 60-jährigen Hausmeister und jetzt ist er offenbar wieder der Sänger.
Ja, ich habe nur gehört, dass er selten so professionell auf der Bühne war. Und ich finde, wir müssen uns da auch ein bisschen zügeln. Also natürlich ist es beachtlich, wie er so ein bisschen auch so, also einfach älter wird. Und aber ich meine, der Typ, der, also dass er überhaupt noch lebt, ist ein einziges Wunder. Und dass er mit Heroin aufgehört hat, nach eigener Aussage. Und wie gesagt, lebt und jetzt wahrscheinlich am gesündesten ist, ja. Obwohl er vielleicht gar nicht so aussieht.
Finde ich auch, da muss man so ein bisschen, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass man so darüber spricht, weil es eben eine Rockstar-Biografie ist, zu der das dann eher mal dazugehört, als dass man jetzt über so Menschen aburteilt, sondern natürlich passt auch sein Verhalten auf der Bühne von früher und jetzt. Es ist natürlich diese Legende, die man sich um Rockstars herum erzählt, dass das natürlich bei genauerer Betrachtung dann auch natürlich nicht so gut ist, wenn man andauernd Heroin nimmt oder das beachtlich ist, wenn man damit aufhört, aber ich kann mich daran erinnern, dass er schon mal da aufgetreten ist, auch, ich weiß nicht, ob das dasselbe Festival war oder so, aber auch am Tempelhof, mal vor vielen Jahren, und da hat er die ganze Zeit nur auf der Bühne gesessen. Er ist auf die Bühne gekommen, hat gesagt, hello everybody, und hat sich auf den Boden gesetzt, hat dann so ein bisschen gespielt, dann hat er irgendwie die Gitarre genommen, so in den Verstärker, dann gab es so dieses Feedback-Geräusch, Konzert vorbei.
Ja, man war auch immer froh, wenn überhaupt das Konzert stattfand.
Wenn er kam,
war immer so 50-50 Chance, ja.
Aber ich muss sagen, ich hatte ja Sonntag, war ich da und es war herrliches Wetter, wirklich wunderbarer Sonnenschein. Man hat gemerkt, gute Laune überall, leichter Wind. Der Royal Blood waren da unter anderem, ne, das ist ja nur Bassist und Schlagzeuger. Aber unfassbarer Sound, hat mega Spaß gemacht. Und dann kamen die Strokes und die habe ich noch nie live gesehen, obwohl ich wirklich, glaube ich, seit, ja, immer schon Fan bin. Das ist ja wirklich eine tolle Band, tolle Songs, die Alben kannst du eigentlich alle durchhören, nur Hits drauf. Hab mich sehr drauf gefreut. Julian Casablancas, der Frontmann, der war, glaube ich mal, ein Frauenschwarm über bestimmt 15 Jahre und auch der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen und war extrem betrunken, glaube ich. Also er war so betrunken, dass er bei einem Lied oder nach einem Lied ist er einfach umgefallen.
Und da war das Schmitti mit jemandem auf dem Rücken.
Und das hast du richtig gehört. Also das Lied ging so down, 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 da, 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 da. Und dann hast du so ist so ein Mikro runtergefallen, ne? Und dann habe ich so hochgeguckt, habe versucht auf der Bühne, wo ist der denn? Wo ist der? Und dann lag der da auf dem Boden und hat gesagt, oh, fuck, oh, fuck. Und dann hat er aufgestanden, weitergemacht und der war richtig mies drauf. Und ich meine, das tut mir manchmal auch so ein bisschen leid, dass Rocks, das dürfen eigentlich nicht so ein Tag, so ein Bürotag haben, wo man einfach mal so grummelig ist und mies drauf, so wie du manchmal, Schmitti, ne? Das geht ja als Rockstar nicht.
Doch.
Und der hat dann einfach den Leuten gesagt, ja, was soll es, dass ich hier so mitklatsche? Soll die Scheiße? Was soll es? Ist scheiße.
Als Rockstar geht's eben schon. Das ist das Gute.
Ja,
als Rockstar kannst du es halt
ja
machen. Da gehst du halt auf die Bühne und sagst, warum klatscht ihr Idioten?
Ja,
ne?
Ja.
Was wollt ihr von mir? Und so.
Du kannst,
wo das nicht so gut geht, ist, wenn du zum Beispiel professioneller Musicaldarsteller bist und dann so eine Anwandlung hast.
Tarzan. Halt die Fresse.
Ja, nee, halt dein Maul. Ne? Ja. Du kannst dir nicht hingehen und sagen, na, ihr Wichser, habt ihr wieder hier so ein Musical-Wochenende in Hamburg gebucht, ja? Und jetzt schön hier Popcorn fressen im Theater. Na, wart ihr überhaupt schon mal im richtigen Theater? Habt ihr mal, wisst ihr, wie ein richtiges Theater ist? Das ist ohne 1,5 Liter Cola in der Hand übrigens. Ihr Arschlöcher. Stell mal vor, so würde man sich so ein beim Musical dann so aufführen, wenn einer sagt, ja hier, Jets und Sharks,
ja,
haltet euer Maul, Alter, geht mal richtig ins Theater.
Also es geht auf den Rockbühnen und das hat er auch genutzt. Und was interessant war, die haben so ein bisschen so ein Vibe gehabt, wie so für uns ist es irgendwie auch Montag, obwohl es eben Sonntag war, und die haben so richtig, hatte ich das Gefühl, ihr Geld runtergeschrammelt.
Ja,
ja, es war
nicht so leidenschaftlich.
Nee, war nicht so leidenschaftlich. Und dann kam für mich so dieser Punkt, über den würde ich gerne mit euch reden. In der Mitte vom Konzert habe ich dann einfach so beschlossen, ich will die weiter super finden und ich möchte weiter gerne die Musik hören. Und ich glaube, ich guck das jetzt gar nicht mehr bis ganz zu Ende. Ich gehe jetzt nach Hause und ich lasse es alles einen schönen Tag gewesen sein.
Echt?
Weil es kommt der Moment, wo man so feststellt, die Musik gehört ja nicht nur den Musikern, die die machen, sondern die gehört ja auch irgendwie ein bisschen mir und all den Leuten, die dann da gerne hingehen. Ne? Mhm. Und das finde ich irgendwie spannend, weil es gibt da sowohl Musiker, die sagen, ich fick jetzt hier so mein Lied hin und das könnt ihr so nehmen, wie es eben ist. Und dann gibt es halt so Leute.
Das wird jetzt einfach so als normale Formulierung
durch. Also einfach so
wer Lied, fickt hier sein Liedchen?
Nein, du fickst einfach so dein Lied runter, sagst so, zero fucks given.
Du fickst es runter.
Fickst das Lied runter.
Das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, ich fick hier mein Lied.
Nee, ich fick hier mein Lied hin, habe ich gesagt.
Ach so. Ach so.
Ja, fick das so runter, das ist so hingeschissen und tschüssi, so mache ich's halt. Und dann gibt's natürlich Musiker, zum Beispiel auch auf dem Tempo 20, habe ich jetzt nicht gesehen, aber der Frontmann vom Maximo Park, das ist so eine richtige Bühnensau. Ja. Und der rauf und runter und der ist nicht glücklich,
mit
bis nicht jeder
Laune
mitsingt, mit bester
diese,
Laune, genau. Da macht er noch einen Gag. Und das ist so richtig eine strahlende Persönlichkeit. Paul Smith heißt er, glaube ich. Ja. Ne? Also sensationell. Und die haben es eben so ein bisschen anders angegangen. Und ich will mit euch darüber reden, hast du als Fan einen Anspruch aus eurer persönlichen Sicht, dass eine gewisse Dienstleistung dahinter steht, damit deine Lieder, die du so liebst, über 10, 15 Jahre, dass die nicht verschandelt werden?
Es kommt so ein bisschen darauf an. Also ich finde, was heißt verschandelt, ne? Also,
nein, der hat ja dann nicht so geil gesungen.
Das stimmt,
Beispiel.
Aber
das
es geht
klang dann alles nicht so
ja,
cool.
Ja, das
ne?
stimmt schon. Also ich finde, das kann man sich wünschen und kann man das auch gut finden und so. Aber man hat keinen Anspruch darauf, dass die das da runterspielen wie von der Platte. Und dann soll das auch bitte genauso klingen, nur noch mit ein bisschen mehr Leben da drin oder so. Sondern ich finde, und das ist eben auch, weswegen ich gesagt habe, Rockstars dürfen auch mal so einen Tag haben. Es gehört das Gesamterlebnis. Es ist zur Performance, zum Live-Erlebnis gehört vielleicht auch mal, dass der auf die Bühne kommt, irgendwie mit dem Rücken zum Publikum steht und sagt, warum klatscht ihr Wichser? Vielleicht gehört das halt auch irgendwie, auch wenn es vielleicht mal nervt und es kommt vielleicht auf den Grad auch an, aber vielleicht gehört das eben auch zum Erlebnis dazu, weil manchmal ist ja die Musik auch nur Illustration der Gesamtperformance. Also jetzt ein anderes Beispiel so, aber weil da geht es ja nicht um fehlenden Bock oder so, aber bei Rammstein zum Beispiel, das haben wir auch schon mal gesagt, da ist es für mich ein stimmiges Bild und das ist auch nur deswegen so gut, weil die zum Beispiel keine Interviews geben. Und ich glaube, in dem Moment, wo die sich irgendwo hinsetzen und ein Interview geben, dann ist es vorbei, da ist da komplett die Luft raus. Wenn dann so die so normal reden und man das Gefühl hat, ja, ne?
Aber wie siehst du, Schmidt? Hat man so einen Anspruch? Zum Beispiel, du warst auch mal bei diesem Smashing Pumpkins Konzert, oder? In Berlin. Da hat Billy Corgan, der Frontmann, die ganze Zeit nur die Fans beschimpft, die gekommen sind, weil ihm aber aus seiner Sicht zu wenige gekommen sind.
Genau, das ist immer sehr gut. Die wenigsten gekommen sind, dafür beschimpfen, dass sie nicht genug sind.
Ja, da musste der Saal abgehangen werden, so zur Hälfte. Ja. Und wie hat er reagiert? Erstens beschimpft. Und dann haben sie so eine Dreiviertelstunde gejammt.
Genau, aus Hass. Ja, mit Hass gejammt.
Ja, aber den Hass haben sie auch zurückgekriegt. Ja. Also da war eisige Stimmung im Saal. Und ich bin da so hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ich erwarte jetzt auch nicht eine Dienstleistung im Sinne wie, ich habe was bestellt und krieg das genauso serviert. Ja. Auf der anderen Seite, also wenn sie jetzt irgendwie sich selbst verwirklichen wollen, so eine Jam-Session und irgendwas und die ganzen Hits nicht spielen, weil die sind ihnen lästig und so, dann müssen sie ja auch kein Geld verlangen, dass Leute kommen wegen den Hits.
Das ist ein guter Punkt, nämlich, ja.
Aber ich bin jetzt auch im Zwiespalt, weil eine meiner Lieblingsbands, die ist jetzt nicht so bekannt, das ist Bright Eyes und der Sänger Conor Oberst war wirklich so die ganzen 20er Jahre mein absoluter Held, Singer, Songwriter, es hieß immer der neue Bob Dylan und so, also wahnsinnig gute Texte und.
Ja, und auch so, also finde ich auch tatsächlich sehr schön.
Ja, sehr, sehr schön, aber der hat Pete Doherty abgelöst, leider. Oh. Also die jahrelange Depression, Alkohol, Drogen, alles. Und ich habe jetzt von einem Konzert gehört, da hat er auch klassisch das Publikum beschimpft. Und zwar auch, dass die da mitsingen, ob sie die Künstler sind oder er. Wer steht denn hier auf der Bühne? Hat die das an? Hat dann da reingespuckt in die Leute? Dann hat er...
Der wirklich, also man muss sagen, wenn man das nicht kennt, das sind die feinfühligsten Texte. Also ich sag so, Giesbert zu Kniphausen hört das und denkt, wie kann man so feinfühlig sein?
Da muss man so ein Schild anbringen, wie im Berliner Zoo, dass der Löwe manchmal durchs Gitter pisst.
Ja.
Das ist dann okay.
Aber das ist kein Löwe, das ist eigentlich so eine ganz kleine Maus. So, ne? Und wie gesagt, das ist wirklich die emotionalsten Lieder und so ganz fein für uns, sehr, sehr intelligente, gute Texte, guter Geschichtenerzähler. Und dann hat jemand zum Beispiel auch bei Twitter geschrieben, dass er in seinem Alter doch bitte keine Sneakers mehr anziehen soll. Und dann hat er sich das erste Mal nach 3 Jahren auf Twitter zurückgemeldet, hat die als dumme Bitch beschimpft und hat gesagt, das sind keine Sneakers, das sind die neuen Yeezys von, ne, und so bla. Also völlig loco. Gott. Dann hat er nach zwei Liedern, nachdem er das Publikum beschimpft hat, stand er da in so einem Overall, hat gegackert wie ein Huhn und hat einen Chicken Dance gemacht und ist dann von der Bühne.
Dagegen kann man erstmal nichts sagen. Nee, das ist jetzt, das finde ich Hingabe an das Produkt.
Ja, man erwartet Bob Dylan und kriegt einen Chicken Dance und dann ist er von der Bühne gegangen.
Ja.
und kam nie wieder. Und die ganze Band, also es waren wirklich erst zwei Lieder gespielt. Und die ganze Band wusste auch nicht, wo er hin ist. Und er kam auch nicht mehr. Und da hat die Band das gemacht. Naja, also Leute, dann kommt auf die Bühne. Und das finde ich schon wieder berührend. Und er hat gesagt, ja, wir haben hier die Setlist. Wenn ihr die singen könnt, kommt auf die Bühne. Wir machen Karaoke-Abend.
Oh, das ist ja
und
geil.
Und dann kam, da gibt es auch Videos auf YouTube, wie Leute auf die Bühne kommen. Oh, und dann singen die so Arm in Arm dann die Hits von ihm.
Oh, das ist ja Gänsehaut.
Und danach gab es das Geld zurück.
Ja, aber für den...
Wow, das musst du mir mal schicken. Das
so, und jetzt meine Frage. Die kommen im August hier nach Berlin.
Ja, musst du
gehen hin.
Und ich habe Angst. Also geht man da hin?
Da geht man hin.
Auch mit dem Wissen, dass vielleicht nach einem Song...
Ich möchte da auch hingehen.
Ja, und manchmal spielt er aber auch 2,5 Stunden, alles genial, völlig klar.
Man muss sich einfach, man muss den Abend flexibel gestalten. Man muss sich vorher schon überlegen, was machen wir, wenn er nach 2 Stunden, machen wir vielleicht nur einen Song Karaoke und dann gehen wir in die Bar oder so. Also ich würde mitkommen mit zu dem.
Ich habe wirklich Angst. Also weil das klingt so, auf dem Papier klingt, wenn man das liest, was da passiert ist im Konzert, dann denkt man, yeah, Rock'n'Roll, irgendwie spannend. Und das muss man auf der anderen Seite, also es ist wirklich ein Jugendidol. Und wenn man dann sieht, wie der halt, richtig, mein Bruder war mal auf einem Konzert von denen und da hat er auch das Konzert abgebrochen, weil er die ganze Bühne vollgekotzt hat.
Das Problem ist, das Problem finde ich immer bei, gerade bei
so
solchen.
Wie bei den Kassierern.
Ja.
Na eben, aber die Kassierer sind ja jetzt nicht dein, ich sag mal, emotionaler Melancholie-Kompass.
Doch.
Für viele Leute. Nein, warte mal.
Blumenkohl am Pillermann, das höre ich sonntags
ja, ich scheiße in den kopflosen Rumpf von Uwe Seeler. Ist natürlich ein bewegender Song. Aber, ich habe trotzdem den Eindruck, da ist es nochmal ein bisschen schwieriger, weil man sich, wenn man Bright Eyes, wenn man das wirklich gerne hört, dann denkt man auch so ein bisschen, ach, das ist ein Blick aufs Leben, der mir irgendwie gut tut. Das ist, ja, das ist von so einer Tiefe geprägt, das ist, wie du auch sagst, fast poetisch und so. Das heißt, man orientiert sich auch ein bisschen daran und es ist in gewisser Weise vielleicht auch eine Identifikationsfläche dann so eine Band.
Natürlich,
so
meine ich. Man hat ja auch Liebeskummer zu der Musik gehabt. Man ist mit Cabrio irgendwie übers Land gefahren und alles.
Also, der dann da alles vollreiert.
Ja, und dann
das meine ich, aber das meine ich mit dieser Überlegung, die Songs gehören ja irgendwie auch einem selber, ne? Also, das ist ja so, Kunst geht dann irgendwie raus und das hat jemand gemacht, aber irgendwie gehört das auch all den Leuten, die das
deswegen
die da anknüpfen können.
Deswegen funktioniert das, ist jetzt kein Aufruf oder jetzt auch finde ich keine Pflicht, aber deswegen funktioniert es natürlich auch ganz gut mit dem Club 27, dass die so 2 Alben Hits raushauen und dann halt einfach weg sind und das auch nicht mehr kaputt machen können.
Du meinst all die Rockstars, Amy Winehouse, Kurt Cobain, die mit 27 gestorben sind?
Das klingt jetzt so hart, aber ich meine es gar nicht so hart, sondern dass man natürlich da eine Kunst...
Ihr könnt ihre Legende nicht einstürzen.
Naja, dass man einfach eine Kunstperson kennenlernt, die man auch meistens ja auch in einem Alter kennenlernt, wo man das nicht großartig hinterfragt, sondern wo man also auch bereit ist, dieses Kunstobjekt unhinterfragt aufzunehmen in die eigene Heldengalerie. Und da hängt es dann. Und umso älter man selber wird und umso älter irgendwie und umso normales, weltlicheres Leben auch so diesen Menschen dann irgendwann entgegenkommt und so und man das so mitbekommt, dementsprechend geht natürlich irgendwie so der Glanz verloren. Und wenn du natürlich irgendwas da konservierst, wo du nicht mehr weiterdenken musst, weil gar nichts Neues mehr zum Hinzufügen passiert, natürlich ist es dann diese eine Superwahrnehmung von etwas.
Ja.
Und deswegen, also es dient der Kunst.
Ich will aber trotzdem nochmal sagen, ich finde, wenn du auftrittst vor den Leuten, die dich irgendwie gern haben, dann ist man denen ein bisschen was schuldig und dann gibt man noch irgendwie, versucht man so in die Nähe des Bereichs zu kommen, wo man sein Bestes gibt. Das erwarte ich zumindest. Ich möchte zumindest eine gute Lüge sehen.
Ja, also ich kann mich noch erinnern an Aufnahmen, die ich natürlich nicht live dann gesehen habe, aber wenn man sich zum Beispiel überlegt, also man kann Elvis ja viel vorwerfen, ne? Aber er hat sich auch noch 1975 schwitzend wie ein Schwamm, hat er sich da mit dem dicken Bauch hinter dieses kleine Klavier da geklemmt, hat da mit seinen dicken Wurstfingern Unchained Melody geklimpert, hat das geschrien, gesungen, ich weiß nicht was, irgendwo mitten in diesem Kopf war das Gesicht versteckt und und er hat dann wirklich zwischendurch sich nochmal wirklich in der Pause Schluck Wasser, 2 Cheeseburger, weiter geht's.
Ja.
Und das war Leidenschaft. Das ist der Spirit, dass er dann irgendwann, ich glaube mit 6 Kilo Kot im Magen irgendwo dann, naja.
Ich glaube, wir werden aber nicht nur gute Kritiken kriegen für das Gespräch hier. Also weil es ist schon ein seltsames Kunstverständnis, dass die wie Dienstleister da antreten und das runterjockeln wie auf der CD.
Ich möchte nochmal.
Hast du nicht gesagt, aber
ich auch nicht. Nein, ich auch nicht. Ich möchte wirklich richtig stellen, es geht mir nicht darum, wie auf der CD und die Leistung. Es geht mir darum, kommt bei den Zuschauern so ein bisschen an, dass sie das gerne machen und dass sie das sich freuen, dass man hier einen Abend zusammen verbringt und dass Leute Geld gezahlt haben, um die zu sehen. Und darum geht es mir so ein bisschen.
Ja. Und außerdem sagt man, also CD haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt.
Das stimmt.
Ja. Wie auf der CD.
Wie geht's eigentlich deiner Rippe gerade?
Schlecht.
Ja?
Ja.
Du musst zum Arzt.
Hast du das jetzt immer noch?
Ja, also, ich kann doch jetzt nicht gehen.
Nee, das wäre jetzt irgendwie unpassend.
Nee, jetzt kannst du nicht gehen. Nee.
Ich gehe danach. Mhm. Aber habt ihr das gelesen? Jetzt letztes Wort zu Festivals. Mhm. Das Puls-Festival.
Ja.
Da hätte auch Casper auftreten sollen. Das ist in Bayern ein Festival. Mhm. Und das hat auch freitags angefangen. Es sind alle Leute angereist mit ihren Zelten.
Muss ein tolles Festival auch sonst
sein. Ja, ein schönes Festival. Und die mussten über Nacht von Freitag auf Samstag das Festival absagen.
Warum?
Obwohl die Leute schon da waren, weil die nicht genug Sicherheitsleute hatten. Die Sicherheitsfirma, die zuständig war fürs Festival.
Corona?
Nee. Hat denen zugesagt im Vorfeld, dass sie eine gewisse Menge an Ordnungspersonal haben.
Ja.
Und dann kamen die nicht. Und sind aus verschiedenen Gründen weggeblieben. Und unterm Strich ist es der Hauptgrund, vielleicht auch das Versagen in der Pandemie, die Kulturbranche am Leben zu halten.
Ja.
Weil viele insolvent gegangen sind aus genau diesen Dienstleisterfirmen, das fängt bei Truckfahrern an, hört bei Ordnungsdiensten auf, haben dann den Beruf gewechselt. Und die wenig Verbliebenen, die werden A, sehr, sehr gut bezahlt, sind ausgebucht und sind dann vielleicht bei Rammstein auf der Tour. So. Und darunter leiden jetzt solche Festivals. Und ich habe gerade heute Morgen gelesen, auch das Wacken Open Air, das ist ja jetzt kein kleines Festival.
Nee, gar nicht.
Da mussten 3 Bands absagen, unter anderem auch Till Lindemann, weil die nicht genug Dienstleister gefunden haben dafür.
Ja. Naja, das habe ich sogar mitbekommen. Das ist momentan so, deswegen, also überall merkt man es jetzt ja gerade, ne, dass jetzt auch entweder das gar nicht mehr einsatzfähig ist, weil eben genau das nicht im Wind gehalten werden konnte all diese Zeit, weil ich nicht wusste, wann wird es vorbei sein oder war es das schon. Aber auch jetzt durch wieder neue Corona-Infektionen teilweise sind einfach die Leute nicht verlässlich da und man weiß eben nicht, was passiert. So, das gilt für den Flughafen, für den Sommerflugplan, für alles Mögliche, ne? Wo jetzt schon mal so mal pro forma zusammengestrichen wird.
Stell aber dir den Albtraum vor, du machst ein Festival, 25.000 Leute reisen an. Und du hast nachts diese Krisensitzung mit der Polizei und die sagen, mit 5 Ordnungsleuten kriegt ihr maximal noch die Abreise organisiert. Und du musst dann am nächsten Tag, ich habe es dann auch bei Instagram gelesen, bitte fahrt heim, bitte das Festival muss ausfallen.
Furchtbar.
Was eine Horrornacht.
Die auch wirtschaftlich Katastrophe. Ne?
Also wirklich von vorne
bis hinten. Da berappelst du dich nicht. Aber das ist irgendwie so ein bisschen der Punkt. Also in der Pandemie, als alles verboten war, da haben die Leute nicht gefehlt, weil es eh nicht erlaubt war. Jetzt möchte man wieder auf Kulturveranstaltungen gehen, möchte auf Konzerte und jetzt sind sie nicht mehr da und jetzt wird so langsam klar, was das bedeutet
hat. Ja, die Unterstützung dafür hat wahrscheinlich einfach auch gefehlt. Es gab ja nicht umsonst dieses Alarmstufe Rot, viele Demonstrationen aus der Kulturbranche, wo man gesagt hat, Vorsicht, also es wandern ganz viele Leute aus dieser Branche ab und die werden nicht mehr da sein. Und genauso scheint es jetzt zu kommen.
Das wird jetzt so der lange Schatten aus der Vergangenheit sein, der jetzt so ganz, und das geht ja nicht nur, das ist ein bisschen mehr so unsere Welt, die wir so mitkriegen, aber das gilt ja auch für ganz viele andere Branchen. Ne, dass man
von daher bin ich froh, dass unser Pfeife da noch sitzt.
Ja, Gott sei Dank, Pfeife. Ja. Bist du uns nicht abgewandert? Ja.
Aus dem ersten Loch pfeift er noch. Aus dem allerersten, oder?
Ja, sag mal, ich pfeife aus dem ersten
Loch. Ich pfeife auf dem ersten Loch.
Wunderbar.
Sehr gut.
Sehr gut. Ich bin vorbeigelaufen und habe gehört, wie ein Vater mit einem Sohn gesprochen hat. Und da gab es offenbar Zeugnisse. Und dann hat der Vater Schmitti zu dem Sohn gesagt, sag mal, warum hast du denn eine 6 in Deutsch? Ich habe doch geübt mit du.
Das ist kein Angriff aufs Zwerchfell, sondern aufs Rippenfell. Ne?
Ja, und dann hat der Sohn gesagt, weil er sich auch unsicher war, hat dann gesagt, sag mal, Papa, wo ich dich gerade mal hier habe, bin ich eigentlich adoptiert? Und dann hat der Vater gesagt, ja, aber die Leute haben dich wieder zurückgegeben. Und dann hat er gesagt, sag mal, und noch eine Frage, kann ich eine Enzyklopädie haben? Sie hat gesagt, jetzt aber Schluss, du fährst mit dem Bus wie die anderen Kinder auch. Ja. So ist das, ne?
Klaas, hast du dein Kartenlesegerät dabei?
Was habe ich?
Na, so ein Kartenlesegerät.
Ja, na, klar, mein Sum-Up.
Ja, genau.
Ich sicher, soll ich das mal rausholen?
Ich würde dir gerne ein bisschen Geld überweisen.
Ja, warte, ich habe hier ein Sum-Up. Warte mal.
Hol das mal. Was ist jetzt?
Na, ich habe
mein Sum-Up, hol ich raus.
Ich will was über sicher Bachelor erzählen. Bezahlen. Muss ich die Folge ganz kurz eigentlich nur, was ich über die neue Staffel Bachelorette erzählen
Das ist ja, aber
ist egal.
Nein, 37 Euro ist die kleinste Einheit. Das habe ich 1000 Mal gesagt. Und ich habe auch keinen Bock, das hier jetzt
mal wieder neu zu machen.
So, zieh's drüber.
So, es gibt eine neue Staffel von der Bachelorette. Die Bachelorette ist zurück. Sie heißt Sharon. Sie ist bildschön, alles, also ein wunderbares Setting, um jetzt in eine herrliche Staffel zu starten. Ich habe online die erste Folge geschaut. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich läuft es diese Woche die erste Folge im Fernsehen. Wahrscheinlich heute. Wir sind ja Mittwoch, heute auf RTL läuft es. Mhm. So, und alles fantastisch wie immer. Es spielt in Thailand, also man sieht wieder auch die Exotik, nicht wie sonst viele Bachelor-Staffeln in den letzten Jahren auch in Deutschland. Und jede Staffel fängt ja damit an, auch hier, dass entweder die Frauen, die um den Mann buhlen, oder wie in diesem Fall die Männer, die um die Frau buhlen, die werden mit dem Auto vorgefahren. Sie steht in dem Fall dort mit einem schönen Kleid und dann kommen die aus dem Auto raus, sie sind aufgeregt und dann begrüßen die sich.
Ja.
Und die Männer haben sich zum Teil überlegt, wie sie diese Begrüßung gestalten. Mhm. Und jetzt ist es ja so, ich meine, wir hatten ja alle bestimmt auch schon mal ein Date und natürlich ist so dieser erste Moment ist so ein bisschen hakelig manchmal, sich, wie begrüßt man sich?
Also Loriot-artig.
Ja, fängt man direkt mit einem Zungenkuss an oder sagt man erstmal, wie man heißt. Also, ne, das ist
bisschen
ja
so wie am Regionalbahnhof bei Bauersucht Frau.
Exakt, also es ist eine ganz große Range der Begrüßung.
Direkt mit ausgestreckter Zunge aufs Scheunenfest oder doch erst Handschütteln. Oh.
Genau, also man, also das ist so ein bisschen die Wahl der Instrumente, ne? Und wenn man so ein bisschen so ein Gefühl hat, dann kommt man vielleicht einfach in ein nettes Gespräch, zeigt sich auch interessiert, stellt vielleicht auch eine Frage an die Frau, die man jetzt in den nächsten 6 Wochen auf RTL kennenlernen möchte mit 30 anderen Männern. Und damit ist man, glaube ich, gut beraten. Und sagen wir mal so, 3% der Männer, die da angekarrt werden, die haben es auch so gehandhabt. Und die wurden dann auch direkt von RTL im Schnitt unterstützt durch romantische Musik.
Ja.
Und du weißt aber schon als Zuschauer, wenn jetzt so eine Bling-Plong-Plong-Musik einsetzt, während einer dann so aus dem Auto geht, ne, dann weißt du, jetzt gibt's mal was, sagen wir mal,
Besonderes.
Was Besonderes, eine besondere Begrüßung. Und das ist ja eigentlich auch schon gemein. Das muss man, also du weißt ja.
Die werden schon so dumm geframed.
Genau, die werden so, das ist einfach so. Du kannst so cool aus dem Auto steigen, wie du nur kannst. Und natürlich haben bestimmt auch die Männer sich da viel Gedanken drüber gemacht. Ich ziehe da nochmal so den Anzug gerade und ich habe mir extra auch was Schönes besorgt und so. Und wie steige ich denn so auf? Vielleicht noch so ein bisschen die Brust raus und so, ne? Aber es hilft ja alles nichts, wenn so Musik kommt. Du hast ja schon verloren. So, dann kommt die Musik, dann kommen die. Und es gibt eben manche Männer, und das ist, finde ich, einfach so absurd, wenn ich mir das im echten Leben vorstelle. So würde man ein Date beginnen. Die bringen ein Geschenk mit. Und das ist schon kacke, finde ich. Die ganze Idee dahinter ist nicht gut.
Warum?
Deswegen einmal, es ist doch nicht die richtige Idee, wenn man sich erstmal kennenlernt, erstmal so ein Geschenk mitzubringen, weil das ist ja, es kann ja gar kein persönliches Geschenk sein. Du kennst die Frau ja gar nicht. Du hast sie ja noch nie vorher gesehen. Also auch bei einem Blind Date in der Wirklichkeit wäre das nicht passend, dass du ein Geschenk mitbringst, weil, was man auch mal sagen muss, so ein bisschen psychologisch betrachtet, jemand, der so ein Geschenk mitbringt, der muss auch Narzisst sein, weil dem geht's ja eigentlich nur um sich. Der will ja nur sich gut darstellen. Eigentlich ist doch der Sinn vom Schenken, jemand anderem eine Freude zu machen.
Ja, Moment, aber wenn du beim Bachelor da mitmachst, da ist doch, also welches Genie hat denn rausgefunden, dass es wohl darum geht, dass es da um sich geht?
Ja, aber es wird eben nochmal unterstrichen, wenn du ein Geschenk mitbringst. Und da gibt es einen Kandidaten, der bringt ein Kuscheltier, einen Kuschelelefanten mit. Und damit sich die Frau seinen Namen merkt, hat er auf den Huf hinten seinen Namen mit Edding so raufgeschrieben.
In so einer Kinderschrift.
Was ist das denn für ein Geschenk? Ein Kuschelelefant. Ist das nicht weird?
Ja.
Ein Kuschel, weil du willst als erwachsener Mensch eine Frau kennenlernen, dann bringst du also so ein Kuscheltier mit. Was soll das denn sagen?
Wie war denn die Reaktion?
Sie muss mal, ist sehr professionell. Sie ist nämlich ehemals Schauspielerin von Köln 50, 66, 7 oder wie die Sendung heißt. Okay. Und deswegen merkt man schon, dass sie ganz professionell das weggelächelt hat. Sie hat das alles gut moderiert. Ach, herrlich, toll, tipptopp, dann geh mal rein zu den anderen. Ne?
Was hättest du denn für eine Empfehlung da für den ersten Auftritt?
Ja, der nächste, will ich nur sagen, der hat ein Gewürz mitgebracht. Ein Gewürz! Oregano bringt er mit. Ich habe dir ein Gewürz mitgebracht.
Um die Situation.
In ein Date, ein Gewürz.
Ist das dann so mit dem Wortwitz, so wir spicen das jetzt?
Nein, nicht mal das, das hätte ich mir gewünscht.
Die drei Weisen da aus dem Morgenland. Ja.
Wenigstens Gold.
Ich hab dir Myrrhe
und Weihrauch.
Ja, das wäre wenigstens gut.
Also
das wäre gut, das würde ich zum Date mitbringen. Ja. Da hast du mir. Ja,
das wäre gut, wenn er sich verkleidet als Balthasar.
Ja. Also einer bringt Oregano, der nächste ein Kuscheltier. Also das sind ja alles Männer, die haben Brustmuskeln, dreimal Kai-Pflaume-Faktor, das Hemd ist auf bis zum Bauchnabel und dann bringst du aber so ein kuscheliges Kuscheltier
mit. Die zeigen ihre weiche Seite.
Oder dein bestes Ding, was mal im Ü-Ei war.
Ja.
Ich hab die Schlumpfine.
Und jetzt,
die ist ganz selten. Schenk ich dir.
Einer hat's nett gemacht, finde ich, der hat Blumen mitgebracht und hat gesagt, ich erzähle dir später warum. Und der Grund war, der ist nämlich Florist.
Ach was.
Und das fand ich in Ordnung.
Was würdest du denn mitbringen?
Ich würde ein paar abgeschnittene Haare in die Hand drücken und sagen, erkläre ich dir später.
Genau, nicht, weil ich mal Friseur, das sind Schamhaare.
Das sind Schamhaare.
Ich habe mich frisch gemacht.
Ja, ich war gestern schon in der Villa und ich habe für dich den Abguss in der Dusche sauber gemacht. Damit du es gut hast. Und das ist das Symbol dafür, das ist der Schmodder, den ich da rausgeholt habe.
Ich würde gute Laune einfach mitbringen. Gute Laune, bisschen Smalltalk, bisschen leichte Plauderei, dann geht das von alleine.
Und würdest du denn Gefahr laufen, dass du praktisch die Frau aus den Augen verlierst und mit 3-4 anderen Bachelor-Kandidaten so eine gute Zeit hast, weil alles umsonst ist, weil es Essen und Trinken gibt,
dass du
irgendwann anfängst, mit denen so das Gabelmikrofon hinzuhalten und dann hast du mit denen so Spaß und verbreitest da so gute Partylaune und vergisst total, dass es eigentlich darum geht, die Frau zu beeindrucken.
Das könnte sein.
Dann hast du 5 Freunde, denen du dann deine besten Geschichten erzählst und Hauptsache, da lacht einer und du verlierst eigentlich das Konzept aus den Augen.
Das könnte komplett so sein. Und so muss es auch dem einen Mann gegangen sein, der in der ersten Folge rausfliegt. Und das ist wirklich sehr lustig, weil den siehst du die ganze Folge nicht. Und dann wird er zum Schluss, weil das gehört zur Sendung, interviewt, warum er jetzt wohl rausgeflogen ist. Und dann sagt er, und da muss man drauf achten, wenn man es schaut, vielleicht jetzt auch nochmal nachschaut, dann sagt er so, ich habe diesen Moment nicht richtig genutzt. Diesen Begrüßungsmoment, ich habe den Begrüßungsmoment nicht richtig genutzt, holt dann Luft und dann ist er abgeschnitten. Das heißt also, den hat man nicht gezeigt und der durfte nicht mal sagen, warum er richtig versagt hat. Selbst dieser Satz war so langweilig, dass man in der Hälfte durchgeschnitten hat. Also an den möchte ich grüßen noch zum Abschluss.
Ja, aber so
lässt sich gut an.
Das ist, oh, guck mal, du musst bei jedem Mal, wenn du an irgendwas Freude hast, ausgerechnet Schmidt verbietet man das bisschen Lachen in seinem Leben. Das bisschen Sonnenschein darf jetzt nicht, das ist doch Ironie vom Rippengott.
Ich bin heute eigentlich so gut drauf.
Ja. Nee, du bist eigentlich gut drauf, ne? Wir hatten die große Aktion, dass du wieder lachen sollst. Jetzt darfst du nicht.
Darf er nicht.
Von deinem Schicksal her gesehen.
Ja. Bist du dem Mann gar nicht sauer, der dir einfach auf den Rücken gesprungen ist?
Nee, das war alles Rock'n'Roll, Jakob. Verstehe. Alles Rock'n'Roll.
So. Ja. Weißt du, was auf dem Baum sitzt und winkt? Ein Huhu.
Klaas, bei dir hat sich jemand gemeldet, der Bezug genommen hat auf die letzte Folge.
Ah, ja, genau. Ich möchte nochmal kurz, das war lustig. Weil Jakob hat doch erzählt von den Eindrücken, die er übers Fernsehen vermittelt bekommen hat, von dieser, ich sage mit Anführungsstrichen, Randale da auf Westerland. Ja. Dass da die ganzen witzigen Spaßpunks da hingefahren sind und da rumgenervt haben und da den Leuten da auf die Steppjacke gereiert haben. Und da hat er erzählt von einem, der ein Interview gegeben hat und er hat gesagt, das war der super liebe Assi mit dem Schalkehut. Mhm. Und jetzt habe ich eine Nachricht bekommen und hat gesagt, hallo, ich bin der super liebe Assi mit dem Schalkehut.
Ach was.
Ich möchte mich nur kurz melden und ich möchte gerne in eine eurer Shows.
Ja.
Und ich denke mal in Zukunft, ohne dass ich jetzt konkret sagen kann, was ist, jetzt haben wir ja gerade Sommerpause, es wird also nichts gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in unserer Welt jetzt, also wenn du jetzt bei der Tagesschau anrufst und sagst, hallo, ich bin der super liebe Assi mit dem Schalkehut, habt ihr was für mich? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die dann schon wirklich also scharf nachdenken müssen, um was zu finden. Auch bei vielen anderen Formaten macht es keinen Sinn, dass er da mitmacht. Aber in unserem Universum, muss man sagen, haben wir ja Verwendung für super liebe Assis mit dem Schalkehut.
Ich frage mich auch, ist das nicht einer, der jetzt in Frage kommt für einen Mallorca-Hit, der super liebe Assi mit dem Schalkehut?
Ich bin der super liebe Assi mit dem Schalkehut.
Das
tut gut.
Der ist doch nicht schlechter als der LKW-Fahrer, der am Vorabend noch gefickt hat. Ja, und deswegen jetzt sich nicht aufregt.
Ich bin der super liebe Assi mit dem Schalkehut. Jawohl, ja, das tut gut. Das kriegt man, also da kriegt man da was raus, oder? Ja, da setzen wir uns mal dran. Also, ich möchte jetzt keine großen Versprechungen aufmachen. Ich würde jetzt auch nicht sofort kündigen, lieber Assi mit dem Schalkehut. Nicht den Job, falls einer vorhanden ist, an Nagel hängen und auch ansonsten eher jetzt noch in der sozialen Blase nett sein zu den Leuten, weil ich nicht versprechen kann, dass ich dich da raushole, wenn du das möchtest. Aber ich werde drüber nachdenken. Das kann ich versprechen.
Halt, stopp.
Was ist los?
Mir fällt ein, wir werden es wieder vergessen. Aber ich muss jetzt mal sagen, wir haben schon viel Scheiße produziert in unserer Karriere. Ne?
Das
wird uns keiner widersprechen.
Nein.
So. Aber wir haben aktuell vielleicht das genialste Produkt auf den Markt geschmissen, was es jemals aus unserem Hause gab.
Warum habe ich das nicht mitbekommen?
Das hast du noch. Ja, aber auch du wirst in den Genuss kommen. Und zwar, es wurde gefordert von den HörerInnen, mach doch mal aus der Summer Breeze Anfangsmusik Stimmt, eine Extended Version. Also gibt's das auch als kompletten Track?
Ja.
Und wir müssen sagen, ja, wir haben seit 2 Jahren haben wir eine 4-Minuten-Version davon. Die wurde uns von Timon und Pumba,
ja,
unseren Komponisten
DJ aus Ibiza.
DJ wir Duo. Haben vergessen, wie die richtig heißen.
Ja, ja, wir nennen die
liebe
immer so.
Grüße.
Die haben das damals gemacht. Die haben diesen Track produziert. Und ich habe mir den jetzt nochmal angehört, weil wir überlegt haben, ob wir den einfach rausbringen. Und ich habe mir den jetzt im Auto angehört und die Sonne hat ins Auto gestrahlt. Und Leute, das ist in einer gerechten Welt der Sommerhit 2022 bis 2030. Weil du bist sofort bester Laune. Mhm. Du hast sofort irgendwie den Cocktail in der Hand gefühlt.
Ja.
Und wirklich Sonne im Herzen, Sonne in der Seele.
Ihr könnt uns auch gerne, also wir werden den jetzt mal rausbringen und dann könnt ihr uns auch gerne eure Sommermomente mal so schicken. So eine kleine Story, wo dieser Song läuft und wo ihr vielleicht am Strand sitzt oder vielleicht gar nicht am Strand, sondern nur zu Hause auf dem Balkon.
Moment, wir müssen
würde
das,
mich sehr freuen.
Ja, vor allem möchte ich, das also oder möchte, was heißt möchte ich, aber das wäre vielleicht eine Idee. Wir werden jetzt hier nicht direkt David Guetta praktisch den unterschieben können.
Nee, da wird
ja?
er sich ja. sofort im Ushuaia landen.
Die Lyrics aber, sind auch noch.
Aber darum geht es mir auch gar nicht. Das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte eher, dass jetzt, wenn zu Hause Leute sagen, es gibt doch immer in so Discos die sogenannten Residents. Das
ja.
sind also die House-DJs.
Die sollen das spielen.
Na, die, also nicht House im Sinne von Musikrichtung, sondern die vom Haus sind.
Ja.
Die DJs, die da sind, wenn kein anderer DJ gebucht wurde.
Ja.
Und das sind die großen Stars der Regionen.
Auch für uns.
Uns reicht interregionales Jetset.
Ja.
Wir wollen kein internationales Jetset, weil die Leute kennen uns da gar nicht. Uns reicht interregionales Jetset. Wir wollen landkreisübergreifend bekannt werden.
Ja.
Und wenn jetzt also die Residents aus den verschiedenen Clubs und Discos und wie man das auch immer nennt, egal Freiluft, bla, Beachclubs, egal.
Aber Detmold statt Ibiza, ne?
Von mir aus, genau. Ja, ja. Also eher so, wir haben eine Disco, die heißt so wie die Autobahn daneben.
Ja.
Ja.
Da, finde ich, soll man die Sachen mal spielen, dass jeder in den Genuss kommt und wir wollen, das merken wir ja sowieso mit unserem ganzen Anspruch, wir wollen in die Tiefe des Landes hineingespült werden. In die Tiefe des Landes. Ich habe keine Lust auf eine Nischen-Existenz mit Baywatch Berlin. Bah, pfui bah, raus aus der Nische, rein in den großen Strom der breiten Wirksamkeit.
Ich möchte noch eine Wette eingehen. Also jeder, der mal im Schnitt saß, ne, der weiß, es gibt verschiedene Songs, die da kannst du einen Mülleimer zu abfilmen und du kriegst Gänsehaut.
Stichwort Hans Zimmer.
Ja, oder früher war es auch so eher All I Need.
Ah,
da kannst du wirklich einen Mülleimer filmen und man ist berührt. So. Und ich möchte mal sehen, bei Instagram, filmt uns mal die langweiligsten, unsommerhaftesten Sachen ab und lasst diesen Song dazu laufen.
Ja, ja.
Und ich schwöre, jedes Mal hat man Sommerfeeling.
Ja.
Weißt du, so ein Mülleimer, um den so Bienen kreisen.
Ja, oder in den Kompost, der nicht weggebracht wurde oder so.
Ja. Genau, oder so ein abgenibbelter Sonnenbrand.
Ja. Eine alte Bierflasche da am Wegesrand. Ja.
Irgendwie sowas, genau. Ja. Wo man das Gefühl hat, das ist auch Sommer.
Ja.
Nicht so dieser idealisierte Sommer aus dem Fernsehen, sondern echter Sommer, wie wir ihn kennen. Weißt du, wo man das hier zum Beispiel in Berlin merkt man immer, wenn es Sommer wird, dass es erstmal echt nach Hundekacke riecht, weil die auftaut.
Ja.
Es ist wirklich so. Also es ist kein Quatsch. Wenn es warm wird, riecht es nach Hundekacker in bestimmten Ecken, weil die warm wird. Die wird natürlich von der Sonne erhitzt, die Kacki. Und dann ist das so, ne? Ja. Und dann, was man nicht alles so auf dem Boden sieht, ne? Ich habe letztens einen Hase und einen Fuchs gesehen und die haben eine Schrotflinte auf dem Boden gefunden. Und dann habe ich so beobachtet und dann hat der Fuchs praktisch die Schrotflinte genommen und hat da so in den Lauf reingeschaut. Und hat dann drauf gedrückt und sich so ins Gesicht geschossen. Und dann hat der Hase sich so über den Fuchs gebeugt und hat gesagt, jetzt guck ja nicht so blöd, ich hab mich auch erschrocken.
Oh.
So. Sag mal, was haltet ihr eigentlich? Das ist ein Thema, da weiß ich gar nicht, was so die einhellige Meinung ist. Das war ein Vorschlag des Bundespräsidenten jetzt, vor ein paar Tagen. Und wurde seitdem aus ganz vielen verschiedenen Ecken unerwartet durcheinander diskutiert.
Mhm.
Der Pflichtdienst.
Mhm.
Es ist also eine vielleicht auch nicht ganz glücklich formulierte Sache, die der Bundespräsident jetzt mal so angeregt hat. Ne? Bundespräsidenten können ja nichts machen, außer Sachen anregen und so Impulse geben und Diskussionen anstoßen. Das ist manchmal ganz wichtig. Und manchmal dann auch aussichtslos. Ich glaube also, was man vorausschicken kann, ist, dass der Pflichtdienst, ich kann ja gleich nochmal erzählen, was das sein soll, ich glaube nicht, dass das überhaupt den Hauch einer Chance hat, dass sowas passiert, weil einfach zu viel schon dagegen gesprochen wird. Es ist aber ein bisschen die Idee, dass man sagt, nun nachdem also die Bundeswehrreform von Karl Theodor zu Guttenberg, der da also einen Haufen Müll hinterlassen hat im Verteidigungsministerium, irgendwie abgeräumt wurde und dass der Sozialdienst, also der Zivildienst und so, ja nie tatsächlich eine Auswahl war, sondern in der eigentlichen Veranlagung der Sache ja immer der Ersatzdienst war. Für Leute, die also sich selber aus guten Gründen psychologisch nicht in der Lage fühlen, den Dienst an der Waffe zu machen, für die musste man aus reinem Demokratieverständnis einen Ersatzdienst anbieten, weil man niemanden dazu zwingen kann. Und dann gab es den Zivildienst. Irgendwann kam es einem so vor, als müsste man bloß noch ankreuzen, was man machen will. Das war es aber eigentlich nicht. Und deswegen wurde eben mit dem Abschaffen der Wehrpflicht auch die Notwendigkeit einer weiteren Alternative obsolet. Und beides war nicht mehr da und von heute auf morgen gab es das nicht mehr, obschon man sagen muss, dass auch in den Jahren davor ja kaum noch, ich glaube 25% aller vermeintlich Wehrpflichtigen überhaupt noch eingezogen wurden, weil also sich dort alles viel geändert hat und man durch die Musterung, durch die Einschätzung und eben auch durch die Notwendigkeit, Menschen dort oder junge Leute dort hinzubringen, gar nicht mehr so viele überhaupt dahin mussten und dann wurde es irgendwann unfair und auch nicht mehr nachvollziehbar. Kann ich auch alles verstehen. Dann gab es Nachfolgemodelle, die natürlich auf Freiwilligkeit basiert haben, die es teilweise zu der Zeit schon gab, auch nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen galten, also jüngere und teilweise schon junge Erwachsene. Dann gab es den Bundesfreiwilligendienst, das wurde neu erfunden, das FSJ gab es immer schon, das Freiwillige Soziale Jahr. Hatte alles aber vor allem für die Menschen, die sich dann freiwillig dafür entschieden haben, strukturelle und auch lebensorganisatorische Nachteile. Nun wird also überlegt, ob es nicht sowas geben könnte, einen Pflichtdienst, dass alle jungen Menschen, die irgendwie auf der Schule sind und dann 17, 18 sind, junge Erwachsene, ob die nicht erstmal, bevor sie ins Berufsleben starten oder studieren gehen oder sonst was machen, irgendeinen sozialen Dienst ableisten. Es kann auch Bundeswehr sein. Muss aber nicht, sondern es kann alles Mögliche sein. Ist, wie gesagt, alles noch ins Unreine überhaupt hinein formuliert und vorgeschlagen, weil es wahrscheinlich auch gar nicht so weit kommen wird. Und jetzt gibt es also eine sehr kontroverse Diskussion darüber, die teilweise aus so einer manchmal ein bisschen merkwürdigen Ecke herausgeführt wird, wo Sachen miteinander verglichen werden, die ich finde unvergleichbar sind. Auf der anderen Seite geht es jetzt einfach darum, kann man das überhaupt Leuten zumuten, weil das eine Grundgesetzänderung mit sich bringen würde. Und es ein Eingriff ist in unsere Freiheitsrechte.
Also das heißt, das Hauptgegenargument ist dieser Eingriff, dass du nicht selbst entscheidest, was du mit dieser Zeit machst.
Naja, der Staat verpflichtet dich, etwas zu tun. Ja. Und das ist grundsätzlich in unserem Grundgesetzverständnis, auch dem, so wie es aufgeschrieben ist, aktuell nicht möglich. Und dafür gibt es ja auch gute Gründe, dass jeder sein Leben so frei und so individuell gestalten kann und sollte, wie es eben geht. Das ist die eine Seite. Das ist natürlich ein bisschen so die FDP-Haltung dahinter, sage ich jetzt mal, ne, weil die natürlich sowieso immer so auf der Suche sind nach so identifizierbaren Alleinstellungsmerkmalen. Das ist so die eine Sache und kann man so sehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch ein Gegenargument, dass dann gesagt wird, ja, die jungen Leute, die haben ja jetzt auch schon ganz speziell auch während der Corona-Pandemie und während Covid und so sowieso so viel zurückstecken müssen und auf der anderen Seite werden also Pflegeberufe nach wie vor total schlecht bezahlt und keiner kümmert sich darum und wir haben uns viel damit auseinandergesetzt, hier bei uns in der Firma, in so dem kleinen Rahmen der Aufmerksamkeitsmachung, die wir so veranstalten können. Und trotzdem gibt es jetzt Demonstrationen, die teilweise nicht gesehen werden, weil sich immer noch nichts geändert hat, selbst in dieser Ausnahmesituation. Und jetzt heißt es, gibt es so einen Pflichtdienst und der Vorwurf ist natürlich da so ein bisschen, soll damit praktisch die Lücke gestopft werden, die man nicht mit ordentlicher Bezahlung hinkriegt, indem man einfach die Leute dahin zwingt und alles andere trotzdem noch schlecht bezahlt ist. Also ich finde, da gibt es noch was zu Ende zu besprechen, so, den Punkt verstehe ich. Aber die andere Sache ist das jungen Menschen zuzumuten, dass sie verpflichtet werden, ein Jahr oder, weiß ich nicht, anderthalb Jahre, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, verpflichtend.
Ja, also ich glaube, wir haben ja schon öfter gesagt, wie wir zu unserer eigenen Erfahrung beim Zivi standen. Also das war nach wie vor das wertvollste Jahr meines Lebens, so gefühlt. Und würde ich auch jederzeit jedem empfehlen, das irgendwie zu machen, die Erfahrung zu machen. Und es bringt einem weiter. Also es zeigt einem halt nochmal eine Wirklichkeit, die halt auch da existiert. Und gleichzeitig ist es halt das große Rückgrat gewesen von der Pflege. Das ist nämlich eine ganze mehrere Generationen von jungen Leuten, die sich für ein Jahr verpflichten, im Zweifel, ob es Rotes Kreuz, Caritas oder was auch immer ist, mitzuarbeiten oder im Krankenhaus oder beim Rettungsdienst ihren Dienst zu tun. Und ich glaube, dagegen würde ich ich mich jederzeit aussprechen. Auf der anderen Seite, und da kommen wir zu der Frage, als kleines Beispiel, ich habe eine Bekannte hat mir erzählt, die war auch auf diesem Tempelhof Sound Festival. Mhm. Dann kommt so ein junger Mann zu ihr und meinte, du sag mal, ist das, also die kamen so ins Gespräch und auch über Konzerte, über Musik und dann meinte sie, warst du auch schon auf mehreren Festivals? Also ja, also gefühlt jeder von uns war auf 200 Festivals im Leben so. Und dann meinte er, ach ja, krass, ja, ich bin 19, das ist jetzt mein erstes Festival, ich war auch noch nie auf einem Konzert. Weil die Pandemie zu einem Zeitpunkt begann, wo man eigentlich sagt, hier, jetzt geht man auf die Konzerte, jetzt macht man das. Ich glaube, man unterschätzt das manchmal, was auch es bedeutet für so Abiturienten, die Abi machen und dann auf einmal, also ja, man hat nicht die Chance. So, und ich glaube, das spielt ja in dieser Argumentation so ein bisschen mit eine Rolle, ob die nicht im Grunde schon ihren Dienst an der Gesellschaft in der Zeit abgeleistet haben.
Naja, da verstehe ich. Also ich glaube, das sind, also jetzt, ich habe immer so den Eindruck, das sind zwei ganz verschiedene Sachen für mich. Auf der einen Seite finde ich, dass junge Leute in besonderem Maße vielleicht, weil sie als diejenigen, die mit ihrem eigenen Verhalten also Schutz für andere geben müssen, die sich selber vielleicht nicht so gut beschützen können, wenn die jungen Leute nicht mitmachen und so weiter. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Und das ist eben auch auf die eigene Seele drückt, wenn man in einem Alter, in dem das normal wäre, nicht das machen darf, was man machen sollte für die eigene Entwicklung. Ich finde aber, dass diese ganzen Sachen, auch dass man nicht auf ein Konzert oder auf eine Party gehen kann oder irgendwie anders zusammenkommt, in den Urlaub fahren kann, sich die Welt anschaut und so, dass eine schließt das andere ja gar nicht aus.
Naja, man kann aber so schon sagen, 2 Jahre ihres Lebens ist ganz anders gelaufen als in allen Generationen vorher, seit langer Zeit. Ja,
100%. Dann betrifft es doch nur diese Generation eigentlich, oder?
Ja, ja, klar.
Weil wenn man jetzt mal aufs große Ganze schaut, dann das kann ich verstehen und das ist ja auch wirklich außergewöhnlich gewesen, aber wenn man jetzt so ein bisschen Perspektive schaut, dann ist das doch eigentlich eine tolle Sache. Du kannst ja trotzdem am Wochenende auf Konzerte gehen, du hast ja auch sicher Urlaub, auch der Wehrdienst und auch der Zivildienst wurde ja bezahlt vom Staat, also hast du auch so ein bisschen das erste Geld verdient. Und ich finde es eigentlich großartig zu sagen, man hat ein Jahr und da gibt man dem Staat und gibt man der Gesellschaft sich gegenseitig letztendlich was zurück und man guckt mal, was da alles noch ist. Und ich glaube, dass viele auch inspiriert hat für dann das spätere Berufsleben. Und ich persönlich bereue sehr, dass ich da so diesen halt auch ein bisschen dummen Weg gegangen bin, weil ich so nur geschaut habe, ich wollte jetzt schnell anfangen zu studieren. Ich war richtig heiß, aber ich wollte anfangen. Und ich glaube, wenn es das zu dem Moment gegeben hätte, als ich 18 war, als ich Abitur hatte und es wäre so klar gewesen, jeder macht dieses Jahr, dann hätte ich mich, glaube ich, drauf gefreut. Das wäre, glaube ich, eine ganz bereichernde Erfahrung gewesen, die ich heute tatsächlich vermisse und bereue. Und ich glaube, das ist eigentlich ein großes Geschenk und ich finde das so auch gesellschaftlich schön, weil man da so ein bisschen zusammenrückt in einem ganz anderen gesellschaftlichen Verständnis, nämlich, dass diese ganzen Aufgaben uns alle auch irgendwie angehen. Und das finde ich irgendwie fast rührend und das finde ich schön.
Ja, und es ist vor allen Dingen so, also es gibt da so zwei weitere Gedanken noch dazu. Zum einen sagt man dann, ja, ja, klar, das Argument ist immer, dass man hinterher den Wert des Jahres zu schätzen weiß und als junger Mensch aber erstmal so ein bisschen ja, unmotiviert da reingeht und sagt, was soll das denn jetzt und ich will doch studieren und dies und das. Aber wenn man dann so ein paar Jahre älter ist, dann hat man es kapiert und dann heißt es wiederum, naja, aber der Staat hat eben nicht die Aufgabe, dich moralisch in irgendeine Ecke zu zwingen, weil er der Weisere ist und Vater Staat führt dich dann dahin und du wirst schon sehen, was du davon hast. Das ist eben nicht die Aufgabe eines freien Landes, zu sagen, ich erziehe dich jetzt hier.
Ja, es ist aber so. Der macht das ja nicht aus Erziehungsgründen.
Nein, also ich weiß, aber
Staat wird gebraucht,
aber das ist da, total. Aber das ist, ich sage ja, ne, ich sehe es ja auch ein bisschen anders. Aber das ist das Gegenargument gegen dieses viele berichten. Das war das tollste Jahr ihres Lebens und so, ne, das was wir gerade auch gesagt haben. Auf der anderen Seite finde ich das immer so unfair, weil ich kann mich noch erinnern in die Zeit, wo der Bundesfreiwilligendienst dann so ein bisschen mehr schlecht als recht eingeführt wurde, dass zum einen die Pflegeeinrichtung selber. Und es sind ja nicht nur Pflegeeinrichtungen, muss man ja auch mal sagen. Also,
eben, also da geht's ja, du kannst ja, genau, du wenn kannst du kein ja, Blut sehen kannst, dann musst du das nicht machen.
Das so, ist das ja ist es, klar. Genau. Aber wir bleiben jetzt mal bei diesem Beispiel. Ja. Da war es A für die Einrichtung doof, weil natürlich dann irgendwann vielleicht während dieses Bundesfreiwilligendienstes sich eine Karrierechance auftat für Menschen, die das eigentlich machen wollten. Und dann waren die auf einmal weg. Aber es wurde erst zum nächstmöglichen Rhythmus wieder Eintritt, die Stelle neu besetzt. Das heißt, da fehlte einfach jemand in der Planung, bis dieses Jahr dann formell fertig war, um das nächste Jahr zu beginnen mit jemandem anderen. So, das fehlte denen dann. Und man kann aber auch als Einrichtung, als Stationsleitung, als Pflegedienstleitung, kann man jetzt nicht sagen, ich gönne demjenigen oder derjenigen das nicht, dass sie jetzt hier die oder er jetzt hier die Abfahrt nimmt Richtung Karriere, weil das irgendwie einzigartig ist. Und der Nachteil, den alle haben, gegenüber denen, denen es wurscht ist, ob sie ein Jahr lang sich in irgendeinen Dienst stellen, das ist irgendwie unfair. Wenn einer Bundesfreiwilligendienst macht oder FSJ, aber die, die sagen, euch studiert sofort, die irgendwie aufs Leben gerechnet einfach viel, viel mehr Chancen haben und die sehen irgendwie so, wie das Buffet des Lebens leer gefressen wird, während man irgendwie das Gefühl hat, man sollte jetzt hier mal was machen und so weiter. Insofern, ich finde dieses Argument, dass man sagt, ja, die jungen Leute haben ja schon so viel, und das sage ich jetzt auch nicht aus der Perspektive eines 38-Jährigen, der ja nun nicht mehr in Frage kommt. Die jungen Leute haben schon so viel geleistet. Ich kann mich an meinen Zivildienst erinnern und ich habe in der Zeit neben der Erfahrung des, wie ist es, gebraucht zu werden und den Wert von Arbeit, gerade den Wert von Arbeit am Menschen und so, dass man das also kennenlernt und das vielleicht auch überträgt in sein wie auch immer geartetes weiteres Berufsleben. Es war halt bei mir nun ein sehr heftiger Kontrast zu dem, was danach kommen sollte. Insofern war das eine gute Grundlage, um zu verstehen, was es heißt, für so und so viel Geld aufzustehen und 12 Tage am Stück zu arbeiten und ja, ein hartes Leben für ein noch härteres Leben der Patienten irgendwie einzugehen. Und ich habe also auch in dem Leben daneben total viel erlebt und war genau das, was man sich vorstellt als so junger Typ, der irgendwie Erfahrung macht. Das war auch eine gewisse Beruhigung. Ich wusste, da kommt so ein bisschen Geld, ich kann da wohnen, ich habe was zu tun. Ich muss mir aber nach meiner Arbeit da gar keine Gedanken mehr drum machen, weil das mit meiner Zukunft gar nichts zu tun hat. Ich muss mich nicht identifizieren damit. Und ich muss nicht denken, ich lerne das jetzt, weil ich mache das ja jetzt 30 Jahre, sondern ich habe da meine Arbeit beendet und dann hatte ich Feierabend. Und zwar so richtig. Auch viel, viel mehr als in der Schule früher, dann davor, weil ich halt wusste, das hat jetzt hier keine Bewandtnis mehr. Und dann konnte ich selber sein und hatte ein großes Freiheitsgefühl. Bin auch deswegen ja weggezogen und so. Und mir hat das eigentlich geholfen. Und ich bin eigentlich aus diesem Stress rausgekommen, jetzt so ein junger, funktionierender Erwachsener sein zu müssen, der sofort weiß, was er will und so. Das hätte mich viel mehr eingeschränkt.
Ich war auch heilfroh, dass ich nicht sofort sagen musste, hier auf die Uni oder ne, das ist mein Studiengang, dass man auch das Jahr nach dem Abi
noch. Ja, also ich wollte es nur sagen, also irgendwie hat mich dieses ganze Thema beschäftigt und ich glaube, um dem Ganzen überhaupt eine Chance zu geben, sollte jetzt endlich mal das Gesundheitssystem in Deutschland von Grund auf verbessert und angepasst werden an die Lebenswirklichkeit der Pflegenden und letztendlich auch an die Lebenswirklichkeit der PatientInnen, so, weil das ist ja dann die Konsequenz daraus. Und bevor das nicht geregelt ist, muss man mit solchen Vorschlägen auch nicht kommen. Der Vorschlag ist gut, finde ich. Jeder kann dazu anders stehen. Ich finde, das ist etwas, über das man herrlich diskutieren kann. Und da kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass man sich damit verhakt oder so. Ich finde das persönlich sehr gut. Aber ich verstehe das Argument zu sagen, Moment mal, man tritt hier den Bereich Pflege und alles, was damit zu tun hat, soziale Berufe, tritt man mit Füßen. Jahrelang, jahrzehntelang. Und jetzt kommt so ein Pflichtdienst, der irgendwie so ein bisschen die Lücke schließen soll. Das ist ein Verdacht, den man sich nicht entziehen kann als Regierung.
Ich weiß wirklich nicht, aber geht es bei der Debatte auch um die Wehrpflicht? Also ja, ist das durch die Hintertür
Nee, es geht darum gar nicht. Auch selbst konservative Parteien sagen, die Wehrpflicht brauchen wir nicht. Und geht jetzt auch nicht darum, dass die Zeitenwende und das Wiederinvestieren in Rüstung und so weiter sorgt jetzt nicht für eine Wehrpflicht. Sondern da geht es jetzt darum, dass man das auch machen kann, aber es ist eben nicht, dass man in die Wehrpflicht kommt und wenn man jetzt irgendwie sich genug zusammengegoogelt hat, warum man das nicht machen kann, den Dienst an der Waffe, dass man dann woanders nimmt. So ist es nicht.
Okay.
Es geht wirklich darum. Und ich glaube, dass so ein Vorschlag deswegen also vielleicht kein gutes Timing hatte, weil man kann nicht einfach jahrelang ignorieren, dass alle sagen, ey, kümmert euch bitte um uns. Und in dem Moment, wo man ein würdiges Arbeitsverhältnis schafft und ein würdiges Verhältnis auch von PatientInnen zu Pflegenden und so weiter, dann kann man darüber nachdenken, ob man das noch macht. Wenn das nur im leisesten Verdacht steht, dass irgendwie junge Menschen jetzt rangezogen werden, um das Versagen der Gesundheitspolitik in Deutschland auszugleichen, dann ist es einfach so dem Untergang geweiht oder überhaupt eine nicht herzustellen, eine wirklich echte Diskussion, das merkt man ja gerade, weil das so ein Hauptargument ist, was darauf drückt. Alles andere kann debattiert werden, bis zum geht nicht mehr und soll es ja auch. Aber das ist eine Sache, also wer da seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, verstehe ich nicht, dass man dann sowas vorschlägt. Eins nach dem anderen.
Ja.
Finde ich. Ich habe gestern übrigens, und da kannst du auch mal froh sein, man muss ja bei dir richtig tief in die Kiste greifen, Thomas.
Bei mir.
Ja, dass man dich zum Lachen bringt. Du bist nee, ja
muss
jetzt,
man gar nicht.
Ne, doch, du bist nee, ja aber
also mit alles gut jetzt.
Ne, du bist ja mit deiner Rippe, bist du ja, also ist ja blöd für dich, weil immer man läuft durchs Leben und dann passieren witzige Sachen und da muss man lachen. Ne? Man kann sich das ja nicht aussuchen, ob einer jetzt witzig vor die Laterne läuft oder so, wenn man da gerade hinschaut. Ne? Oder auf einer Bananenschale ausrutscht. Oder
ist
so
ja hier keine Laterne. Ist keine Bananenschale, keine Laterne.
Nein, aber ich denke mir, wenn man jetzt über Sachen lacht, wo jetzt jeder normale Mensch denkt, das ist ja gar nicht witzig, das ist ja noch schlimmer. Und ich habe gestern Markus Lanz geguckt und das ist ja manchmal interessant, bei was der sich fast bepisst vor Lachen. Ne?
Ja?
Ja, also weil so richtige Gags, dafür ist die Sendung ja auch nicht gemacht. Und ich finde auch, ich gucke das ja nicht deswegen, ich gucke das, weil es interessant ist und weil ich finde auch, dass er oft der interessante Gäste hat und es auch gut macht und interessante Informationen den Leuten entlockt und auch dranbleibt und hart ist. Und das ist, deswegen gucke ich gerne diese Sendung und kriege da immer was mit und finde, das macht er auch gut. Auf der anderen Seite kommen dann manchmal so kleine Gags von Gästen und dann hört er nicht mehr auf zu lachen. Und ich denke, wie kann der sich denn jetzt, also wie unterschiedlich Humor sein kann. Da hat also ein Gast gestern gesagt, da ging es um diesen 9-Euro-Ticket und Spritpreis-Rabatt und so. Und der hat dann so erzählt und er war auch so ein bisschen flachsig drauf und hat dann so gesagt, naja, das wäre ja von der FDP wohl das Erntetankfest. Da hat Markus dann gekichert, wie ein kleines Kind, hihihihi, hörte gar nicht mehr auf zu lachen.
Lass es mir nochmal an.
Das Erntetankfest, hat er so in so einem Nebensatz gesagt. Und das war kurz vor Sendungsabbruch, weil Markus Lanz lag mit eingepisster Hose neben seinem Stuhl und hat nur noch doll gelacht.
Aber der kichert so, ne? Der
geht ich also so ich hab's nur gehört, ich hab's nicht geguckt. Also ich bin davon ausgegangen, dass er mit eingepisster Hose neben seinem Stuhl saß. Ich hab das nicht gesehen, aber weil ich habe es nur über einen Hörer gehört und währenddessen aufgeräumt.
Ja, wir wollen uns noch zum Abschluss bedanken bei Julia Gundlach, weil sie ist verantwortlich für das Summer Breeze Cover, was wir in dieser Saison auftragen.
Ja.
Sie hat dieses wunderbare Bild designt im Stile also italienischer, wie ich sagen, Restaurantmalereien. Ne?
Ein Fresko.
Ein Fresko. Sie ist bestimmt ganz lange dran gesessen. Es sieht fantastisch aus. Wir sind sehr zufrieden damit, haben es gerne ausgewählt eben in diesem Jahr. Deswegen vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit.
Aber auch insgesamt vielen Dank für alle, die was eingereicht haben. Wir haben wirklich tolle Entwürfe gekriegt, den können wir auch irgendwie auf Instagram nochmal posten. Wir danken euch sehr, dass ihr da mitmacht und irgendwie uns da unterstützt.
Ja, wir machen immer mal eine Ausstellung mit sowas, ne?
Das ist eine gute Idee, ja.
Ja, eine große Ausstellung.
Eine Summer Breeze Ausstellung. Aber wirklich auf Ibiza muss das
sein. Wer weiß, genau. Was ist jetzt mit dem Lied? Kommt das jetzt?
Wie das kommt? Ich weiß nicht, Pfeife. Nix so. Am Freitag ist das online.
Ja, ne,
nix hier Kopf,
Konstantin sagt,
am Freitag ist das online.
Was, woran hängt es denn, Konstantin?
Wir haben es jetzt 10 Minuten beworben.
Jetzt schrei nicht so an, bitte. Das müsst ihr Timon und Pumba fragen. Die müssen es lesen. Timon und Pumba?
Die haben gesagt, die bringen das am Freitag.
Ja, dann bring den doch, was mögen die denn gerne? Bring den doch eine Hygiene oder so.
Wie nennen wir das eigentlich? Ihr findet es irgendwo. Wir posten das.
Summer Breeze, Summer Song oder sowas.
Ja, genau.
Oh, ja, das ist kribbelig.
Das ist fresh.
Das ist gut.
Ja, man muss es einfach denken. Wir wollen doch in die Massen, habe ich doch gesagt. Willst du jetzt wieder so ein super cooles Indie-Gedöns?
Aber Summer Breeze würde schon reichen.
Summer Breeze Summer Hit. So heißt
man
das.
Man schreibt doch nicht selber Summer Hit drauf.
Warum
das sollte, wenn man was?
Aber das finde ich mir gut, wenn wir schreiben, der Sommerhit des Jahres, das wäre doch ein guter Titel.
Natürlich.
Der Sommerhit des Jahres.
Ländler Berlin habe ich auch in die Pressemitteilung geschrieben, dass das die beste Show der Welt ist.
Ja.
Wir hatten eine Show, die hieß die beste Show der Welt.
Ja.
So Leute, manchmal ist es schwer dann auch so sich zu trennen und zu wissen, wann Schluss ist. Wir haben ja heute darüber geredet, wie so Leute Legenden bleiben, ne? Und du hast da geredet von denen, die eben einfach durch Tod sich verabschieden. Ich würde es heute einfach gerne mit einem Tschüss.
Ja, aber ich möchte es gerne mit Jakob. Ich möchte mich gerne mit Jakob beenden, denn es gibt neue Geräusche von Jakob.
Oh, nee.
Da haben mir findige ZuschauerInnen haben mir neue Geräusche empfohlen, um sie abzuklammern aus den letzten Folgen, die wir jetzt wieder einsetzen können. Und es gibt zum Beispiel, also wenn man jetzt das Gefühl hat, man tritt zum Beispiel auf eine Nacktschnecke, sag ich mal. Ja, kann ja passieren. Was macht man, wenn man auf eine Nacktschnecke tritt, dann kommt dieses Geräusch. Ja. Und was macht man? Und was macht man?
Ja. Und jetzt legen wir aber mal auch wirklich auf, ne?
Ja, es reicht jetzt.
Jetzt legen wir mal auf.
Oh. Alles Gute, alles Liebe, ihr kleinen Mäuse.
Danke, Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Dass es postet.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.